Und jetzt ist es mir eine Freude, Oberärztin Doktorin Katharina Zerwan aus der Klinik Otterkring, sie leitet bei uns die kinderkardiologische Ambulanz, nach vorne zu bitten. Sie wird uns heute über die Myokarditis beim Kind berichten. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einleitung. Ich darf heute am Abend über die Myokarditis bei den Kindern berichten. Was ist eine Myokarditis? Es ist eine Herzmuskelentzündung. Eine entzündliche Erkrankung des Herzmuskels, wo es zur Schädigung der Kardiomyozyten kommt und im weiteren Verlauf durch einen Entzündungsprozess durch eine weitere Schädigung durch die Entzündungszellen. Die Myokarditis verläuft in drei Phasen. In der ersten Phase, meistens ist eine virale Infektion, befallen die Viren die Herzmuskelzellen, die dadurch direkt geschädigt werden. Diese erste Phase dauert circa eine Woche. In der zweiten Phase kommt es durch den Untergang der Herzmuskelzellen zu einer Immunreaktion und da kommt es zu einer Entzündungsreaktion. Diese zweite Phase dauert circa 1 bis 4 Wochen und der Ausmaß der Schädigung, sozusagen wie die Herzfunktion geschädigt wird, hängt von Anzahl der Herzmuskelzellen, die dabei untergehen. Die dritte Phase ist im besten Verlauf eine Ausheilungsphase, das heißt bei milden Verläufen kommt es zu einer kompletten Ausheilung. Bei schweren Verläufen kann es zur Entwicklung einer chronischen Entzündung kommen mit Fibrosierung und Entstehen von Narben. Die häufigste Ursache von Myokarditis im Kindesalter, vor allem in unseren Breiten Europa, Nordamerika, ist eine virale Infektion des Herzmuskels. Es können die verschiedensten Viren, die wir in der Kinderheilkunde kennen, sein. Häufig sind es Enteroviren, Adenoviren, aber auch das Influenza-Virus oder das SARS-CoV-2-Virus. Nach den mRNA-Impfungen gegen SARS-CoV-2 ist eine Begleitmyokarditis beschrieben worden, die überwiegend bei männlichen Jugendlichen oder bei jungen Männern aufgetreten ist. Diese Myokarditiden hatten in der Regel sehr milde Verläufe und im Anschluss daran ist dann die Empfehlung entstanden, dass man nach einer Impfung circa eine Woche keinen Sport betreiben soll. Es gibt natürlich auch nicht virale Ursachen für Myokarditis, die sind im Kindesalter sehr, sehr selten. Das sind zum Beispiel die Borrelien oder Mykoplasmen oder es können autoimmunologische Erkrankungen sein. Die Symptome bei Myokarditis sind sehr heterogen und variieren auch vom Alter des Kindes. Es sind häufig sehr unspezifische Symptome eines respiratorischen oder gastrointestinalen Infekts, vor allem bei kleinen Kindern unter 2 Jahren. Diese haben viel häufige Zeichen der Herzinsuffizienz mit Apathie, Trinkschwäche, mit Tachypnoe oder vermehrtem Schwitzen. Bei den älteren Kindern, Jugendlichen, haben wir oft in der Anamnese einen zurückliegenden Infekt. Das kann so 2 bis 3 Wochen zurückliegen. Die präsentieren sich häufiger mit Thoraxschmerzen, aber können auch unspezifische respiratorische oder gastrointestinale Beschwerden haben. Und in diesem Alter ist Herzinsuffizienz seltener der Fall. Was neu dazukommen kann im Rahmen einer Myokarditis, dass neue Herzrhythmusstörungen auftreten, wie supraventrikuläre oder ventrikuläre Tachykardien. Hier noch einmal von einer amerikanischen Studie, die haben versucht, die Symptome, mit was die Kinder in die Notfallambulanz kommen, welche für eine Myokarditis sprechen. Und da kann man sehen, dass die Symptome sehr, sehr variabel sind. Und man kann nicht sagen, das ist das eine Symptom, wo ich weiß, das Kind hat eine Myokarditis. Ein Symptom ist das Sudden Cardiac Death, da ist auch keine Angabe an Prozent angegeben, weil man das einfach nicht weiß, weil in diesen Fällen häufig die Diagnose Myokarditis gar nicht gestellt wurde. Der Verlauf ist auch sehr, sehr heterogen. Es gibt leichte Verläufe, die nie ein Problem mit der Ventrikelfunktion haben, wo die Ventrikelfunktion immer erhalten bleibt. Es gibt wieder Fälle mit einer akuten oder chronischen Herzinsuffizienz und wo es dann auch im Verlauf zur Entwicklung einer dilatativen Kardiomyopathie kommt. Im Allgemeinen sind die kleinen Kinder, vor allem unter 2 Jahren, deutlich schwerer erkrankt. Die haben häufiger eine eingeschränkte linksventrikuläre Pumpfunktion, dadurch Zeichen von Herzinsuffizienz. Bei den Jugendlichen ist die Ventrikelfunktion meistens erhalten. Die haben eher leichtere Krankheitsverläufe und klagen öfter über Brustschmerzen. Vor allem bei Influenza kommt es oft auch zu fulminanten Verlaufsformen, wo die Kinder wirklich akut krank sich präsentieren mit einem akuten Pumpversagen des linken Ventrikels mit kardiogenem Schock. Und das sind die Kinder, die auf einer Intensivstation weiter betreut werden, die dann eine intravenöse Therapie bzw. eine mechanische Kreislaufunterstützung brauchen. Wichtig ist, dass in der Akutphase neue Arrhythmien auftreten können, die nicht alle Kinder spüren oder angeben können, dass das Herz komisch schlägt. Das können bradikare als auch tachykarde Herzrhythmusstörungen haben, wobei vor allem die ventrikulären Tachyarrhythmien die gefährlichen sind. Ups, was habe ich da gemacht? Okay. Schaut jetzt gut aus. So, ich würde jetzt gerne ein Fallbeispiel präsentieren. Das ist ein 13-jähriger Bursche, der wurde in unserer Notfallambulanz vorgestellt. Der ist mit der Rettung gebracht worden. Es ist ein Fußballer, er trainiert 5-mal pro Woche Fußball im Verein, hat in der Anamnese Panikattacken und die Vorstellung war, er hat sich aufgeregt, hat dann über Herzklopfen, Palpitationen geklagt, Thoraxschmerzen, hat dann das Gefühl gehabt, er bekommt keine Luft, hat schnell geatmet. Dann ist er kurz umgefallen, ist dabei aber, hat das Bewusstsein nicht verloren und hat dann Kribbeln in den Fingern gespürt. Er hat keinen Infekt in den letzten 4 Wochen in der Anamnese. Und da sieht man, dass es sozusagen viele verschiedene Symptome sind, die in verschiedene Richtungen deuten können. Wenn man jetzt die Sachen hervorhebt, die für eine Myokarditis sprechen, dann finden wir da 4, 5 Symptome, wo wir nachdenken können, kann es sich um eine Myokarditis handeln. Wenn ich von der Anamnese und von der Klinik den Verdacht habe, dann mache ich eine Diagnostik Richtung Myokarditis. Ich fange an mit der Basisdiagnostik, also das erste ist die Anamnese und die klinische Untersuchung. Und wenn ich den Verdacht habe, das könnte eine Myokarditis sein, ist das nächste, was ich mache, ein EKG. Beim EKG ist es leider auch so, es gibt nicht den typischen Befund, das ist das Myokarditis-EKG, sondern es sind eher verschiedene Veränderungen, die auftreten können. Das häufigste, was die Kinder zeigen, ist eine Sinustachykardie. Sie können Repolarisationsstörungen haben, Zeichen der ventrikulären Hypertrophie, vor allem wenn der Ventrikel schon dilatiert ist. Da können AV-Klappeninsuffizienzen auftreten, es kann zu ST-Streckenhebungen als Zeichen einer Perikarditis kommen und es können neue Arrhythmien auftreten, entweder vermehrte Extrasystolen oder höhergradige AV-Blöcke. Hier ist ein EKG von einer Myokarditis mit ST-Hebungen in 2, 3 und AVF, als auch links präkordial V4 bis V6. Und hier sind ventrikuläre Extrasystolen, hier einzeln, aber hier auch in Couplets oder kurzen Runs. Patienten mit solchen Rhythmusstörungen gehören auch auf eine Intensivstation überwacht. Dann das nächste, was ich bei Verdacht auf Myokarditis in der Notfallambulanz mache, ist ein Labor. Da schaut man sich die Entzündungsparameter und die kardialen Parameter, das Troponin vor allem und das Pro-BNP. Man kann einen direkten Virusgenomnachweis versuchen aus Blut, Stuhl oder Urin, wobei dadurch, dass der Infekt meistens länger vorbei ist, oft kann man da kein Virus wirklich nachweisen. Als nächstes ist dann die Echokardiographie. Da schaut man sich die Anatomie, hat das Kind ein normales Herz oder ist da ein Herzfehler im Hintergrund? Wie ist die kardiale Funktion? Gibt es eine systolische und oder diastolische Dysfunktion? Und wichtig ist auch nicht nur den linken, sondern auch den rechten Ventrikel anzuschauen. Gibt es segmentale Wandbewegungsstörungen? Bei eingeschränkter Pumpfunktion habe ich schon eine Ventrikeldilatation, habe ich einen Perikarderguss. Bei sehr schlechter Pumpfunktion kann es auch zur Ausbildung von intrakavitären Thromben kommen. Dann das nächste, was ich in der Diagnostik machen kann, ist das kardiale MRT. Das ist heutzutage schon viel besser möglich, dass man das circa in der ersten Woche nach der Diagnosestellung machen kann. Was sind die Vorteile? Ich kann mir den gesamten Myokard anschauen und auch unregelmäßig verteilte Entzündungshärte anschauen. Ich kann den entzündlichen Prozess anschauen und auch die Funktion. Und ich kann unterscheiden, habe ich eine frühe Anreicherung vom Kontrastmittel, sprich das für ein Ödem, oder habe ich eine späte Gadolinium-Anreicherung, was für eine Fibrose oder eine Narbe hindeutet. Das sind jetzt Bilder von einem kardialen MRT. Hier da bei diesem Stern sieht man da einen helleren Anteil vom Ventrikel. Das spricht für ein Ödem, das sind die T2-gewichteten Schichten. Und hier in den T1-Schichten habe ich ein spätes Gadolinium-Enhancement und das spricht für eine myokardiale Nekrose oder eine Narbe. Der Goldstandard der Diagnostik ist eigentlich die Endomyokardbiopsie. Das ist aber eine sehr invasive Untersuchung. Der Vorteil ist, ich kann einen direkten PCR-Virus-Nachweis haben, sozusagen welche Viren den Herzmuskel befallen haben. Und anhand von Dallas-Kriterien kann ich mir anschauen, wie schaut die Entzündung aus, wie infiltriert ist der Herzmuskel mit den Entzündungszellen, wie ist der Ausmaß der Nekrose oder der Degeneration. Wichtig ist bei der Herzmuskelbiopsie, dass man nicht nur eine Probe nimmt, sondern von verschiedenen Stellen Proben nimmt, weil die Inflammation meistens so patchy ist. So, dadurch kann ich Probe haben, wo keine Entzündung ist und wieder Probe mit Entzündung. Dadurch, dass es eine invasive Untersuchung ist, gerade bei leichten Verläufen, bei erhaltener Ventrikelfunktion, würde ich das dem Patienten nicht antun. Die Indikationen für eine Endomyokardbiopsie sind wirklich hämodynamisch beeinträchtigte Kinder, Kinder mit Ventrikeldilatation, mit komplexen Arrhythmien. Und auch wenn es zu einer Herzinsuffizienz kommt, die trotz Therapie nach 2 Wochen sich nicht bessert. Kommen wir zurück zu unserem Patienten, zu unserem 13-jährigen Burschen. Also die Kollegen haben ein EKG geschrieben und auch haben sie gleich was eingeringelt, was denen aufgefallen ist. Also das EKG ist ein Sinusrhythmus, aber er hat eine Herzfrequenz von 138 pro Minute, was eine Sinustachykardie für einen 13-Jährigen ist. Und ich habe negative T-Wellen in V5, V6, was für eine Repolarisationsstörung spricht. Im weiteren Verlauf wurde Blut abgenommen, sozusagen am Aufnahmetag deutlich erhöhtes Troponin, CK leicht erhöht und das Pro-BNP initial auch erhöht. Und über den Verlauf, über die 4 bis 5 Tage, hat sich das Troponin normalisiert. Das BNP ist noch viel schneller normal geworden. Und die Entzündungszeichen waren dann auch rückläufig. Dann haben wir natürlich auch einen Herzultraschall gemacht. Da hat man gesehen, eine erhaltene Ventrikelfunktion, kein Perikarderguss, keine Wandbewegungsstörungen. Und den Patienten haben wir dann stationär aufgenommen und im weiteren Verlauf haben wir ein MRT gemacht. Und da zeigte sich ein Bild einer aktiven Myokarditis mit einem fleckigen Late-Gadolinium-Enhancement beim Septum, als auch an der freien lateralen Ventrikelwand, ein Ödem der Papillarmuskel und er hatte eine normale Pumpfunktion und keine regionalen Wandbewegungsstörungen. Was haben wir jetzt mit dem Patienten gemacht? Was ist die Therapie bei einer Myokarditis? Also wenn ich den Verdacht auf Myokarditis habe, muss eigentlich eine stationäre Aufnahme erfolgen, weil ich den Patienten kontinuierlich überwachen möchte, ob da neue Arrhythmien entstehen, die vielleicht am Anfang noch nicht da sind. Initial müssen die Patienten eine strenge Bettruhe einhalten, deswegen kriegen sie eine prophylaktische Antikoagulation mit niedermolekularen Heparinen und Stützstrümpfe. Herzinsuffizienztherapie wird gemacht, wenn eine Einschränkung der Ventrikelfunktion da ist, das wird entweder mit ACE-Hämmern oder mit Beta-Blockern oder mit Aldosteron-Antagonisten durchgeführt. Bei einer kongestiven Herzinsuffizienz werden auch Diuretika dazugegeben. Habe ich komplexere Herzrhythmusstörungen, muss ich das natürlich antiarrhythmisch behandeln und in weiterer Folge kriegen die Patienten ein Sportverbot für mindestens 3 Monate. Die intravenösen Immunglobuline, die wurden früher immer wieder diskutiert, ob die einen Benefit bringen oder nicht. Die Studien sind nicht nicht eindeutig und sozusagen der Konsens ist, dass man die Immunglobuline nur dann gibt, wenn man eine gesicherte Viremie hat oder wenn die linksventrikuläre Funktion eingeschränkt ist und eine Herzinsuffizienzsymptomatik da ist. Cortison ist überhaupt nicht indiziert in der Therapie von Myokarditis, weil es die Virusreplikation erhöht. Kinder, die hämodynamisch instabil sind, die eine sehr schlechte Ventrikelfunktion haben, die müssen auf eine Intensivstation aufgenommen werden. Die werden dann im ersten Schritt mit IV-Medikamenten behandelt, mit Milrinon, das ist ein Phosphodiesterase-Hemmer, oder mit Katecholaminen. Und wenn das nicht ausreichend ist, werden sie mit diesen Ventricular Assist Devices unterstützt, mechanisch unterstützt. Das kann einerseits das Hardware sein, das ist eine Pumpe, die an die Herzspitze implantiert wird, das ist für die größeren Kinder, weil diese Pumpe ist dann sozusagen drinnen im Körper und die Patienten haben so einen Gürtel mit einer Steuerungseinheit. Für die kleinen Kinder gibt es keine Pumpen in der Größe und das geht sich auch vom Platz nicht aus. Deswegen ist das sogenannte Berlin Heart entwickelt worden. Da werden die Kanülen angeführt in die Aorta und in die Herzspitze und die Pumpe ist außerhalb des Körpers beim Kind. Und dazu gibt es quasi eine größere Steuerungseinheit. Was ist das Ziel dieser Therapie? Entweder als Bridge to Recovery, das heißt, wenn sich die Herzmuskelfunktion erholt, können diese Devices wieder explantiert werden. Und wenn die Herzmuskelfunktion so schlecht ist, dass nicht mit einer Erholung zu rechnen ist, ist es eine Art Bridge zur Transplantation. Zurück zu unserem Patienten, zu unserem 13-Jährigen. Also den haben wir stationär aufgenommen. Der hatte dann Bettruhe, hat Inhixa für 5 Tage bekommen, hatte im Monitoring keine Arrhythmien gehabt. Das Echo war am Anfang aber auch immer im Verlauf normal. EKGs haben wir jeden Tag geschrieben, im Verlauf haben sich diese Repolarisationsstörungen wieder normalisiert und die Herzenzyme waren nach circa 5 Tagen auch wieder normal. Der ist dann nach circa einer Woche entlassen worden mit der Empfehlung körperliche Schonung für 2 Wochen und ein Sportverbot für 3 Monate. Rückkehr zum Sport ist das Thema, was natürlich für die Kinder das Schlimmste ist, gerade wenn es Kinder sind, die im Verein Sport machen oder Sport spielen, weil wir denen da sozusagen für die eine relativ lange Sportpause verordnen. Die meisten Kinder sind in dieser gelben Gruppe, wo sie sozusagen im Echo entweder eine moderat eingeschränkte linksventrikuläre Funktion haben oder eine normale, wo sie Auffälligkeiten im EKG haben, wo die Biomarker erhöht sind und wo das MRT positiv ist. Diese Kinder sollen sich mindestens 2 Wochen körperlich schonen, dann dürfen sie wieder die Alltagsaktivitäten machen, aber für 3 Monate ist ein Sport und dann sozusagen eine kinderkardiologische Untersuchung, die dann sagt, ja, der kann wieder Sport machen oder je nachdem, wie die Symptomatik ist und wie die Befunde sind. Die schwerkranken Kinder brauchen enge kinderkardiologische Kontrollen und da geht es eigentlich dann um die individuelle Entscheidung, wann diese Kinder Sport machen dürfen. Das ist von den Verlaufskontrollen. Kinder, die einen milden Verlauf haben mit erhaltener Pumpfunktion, haben dann die nächste Kontrolle mit circa 3 Monaten. Da bekommen sie noch einmal ein Herzecho, ein EKG. Ein 24-Stunden-EKG, um eben Arrhythmien zu detektieren, die sie vielleicht nicht spüren, die da sein können. Noch einmal die Laborwerte und ganz wichtig ist auch die Ergometrie, dass man sieht sozusagen, wenn die sich belasten, dass es nicht zu malignen Herzrhythmusstörungen kommt. Wenn alle diese Befunde unauffällig sind, kann man die dann wieder für Sport freigeben. Ein Verlaufs-MRT wird erst mit 6 bis 12 Monaten empfohlen, einfach um zu schauen, ist da noch eine Inflammation im Gange, gibt es da Fibrosen oder wie groß sind die Narben, wenn da welche vorhanden sind. Und eine Abschlusskontrolle, es sei denn, alle diese Befunde sind unauffällig, ist in 12 Monaten, gibt es Auffälligkeiten in den Befunden, brauchen die natürlich weitere regelmäßige kinderkardiologische Kontrollen. Wie ist es mit unseren Patienten weitergegangen? Der hat sich an das Sportverbot brav gehalten, hat keinerlei Beschwerden gehabt. Der ist dann nach 3 Monaten wieder gekommen, hat unauffälliges EKG und Herzecho. In 24 Stunden EKG war auch kein Hinweis auf Arrhythmien. Und was wir dann gemacht haben, war auch eine Ergometrie. Und der hat eine mäßige Leistungsfähigkeit gezeigt. Die 118 waren entsprechend ca. 2,1 Watt pro Kilo, wobei in dem Alter zu erwarten ist, dass die Kinder ca. 3 Watt pro Kilo schaffen. Wichtig ist auch, dass seine maximale Herzfrequenz bei 196 lag. Das heißt, er hat sich wirklich belastet. Das heißt, er hat gut mitgearbeitet und das sieht man sozusagen von der Maximalbelastung an EKG-Streifen, wo es keine Arrhythmien, keine ventrikulären Extrasystolen unter maximaler Belastung gibt und auch keine ST-Veränderungen. Die Empfehlung für ihn ist jetzt, also er kann jetzt zum Sport wieder freigegeben werden, der kann jetzt wieder mit Training beginnen. Auf was er aufpassen muss, er kann nicht davon ausgehen, dass er wieder dort steht, wo er vor 3 Monaten gestanden ist. Das zeigt auch die Ergometrie, dass die Leistungsfähigkeit reduziert ist. Das heißt, er muss graduell die Trainingsintensität steigern und nicht gleich mit Maximalbelastung beginnen. Gut, vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr umfassenden Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Vielen Dank für den sehr schönen Vortrag. Ich habe mich schon immer gefragt, ist das wirklich evidence-based, dass man wirklich keinen Sport machen soll?
Ja.
Szenario? Also es erhöht wirklich die Mortalität.
Es war sozusagen bis vor ein paar Jahren sogar 6 Monate, da sind wir jetzt eh schon zurückgegangen auf 3 Monate.
Gibt es da wirklich Daten, dass die Mortalität höher ist, wenn die Kinder dann Sport treiben?
Es gibt leider sehr wenige Daten, weil sozusagen das, was wir verhindern wollen, wovor wir uns fürchten, ist, das ist der plötzliche Herztod. Und da sind wir froh, dass nicht so viele. Und sozusagen die ursprüngliche Idee war eine Studie mit Mäusen, wo sie sich dann angeschaut haben, die Fibrosen vom sozusagen Herzmuskel, wenn die sich belastet haben und nicht. Aber sonst ist es schwierig, da eine Studie zu machen.
Danke.
Es gibt eine Frage aus dem Chat, und zwar empfehlen Sie Azithromycin für 3 Tage Exjuvantibus bei erhöhten Infektparametern vor Einlangen der bakteriologischen Befunde?
Wenn ich nur wegen erhöhten Entzündungswerten, nein, das empfehlen wir nicht.
Mhm. Es hätte mich interessiert, ob eine verzögerte Diagnose mit dem Outcome korreliert, nachdem ja die Symptome zum Teil relativ unspezifisch sind, stelle ich mir vor, oder weiß ich auch, kommt es manchmal zu stark verzögerter Diagnostik. Gibt es eine Korrelation, die man annehmen würde, aber gibt es
also
dafür?
Ich gehe davon aus, ja, aber eben, weil die Symptome so unspezifisch sind, ist die Frage, wann kommen die Patienten? Also ich kann mir auch vorstellen, wenn sie das ignorieren und weiter Sport machen, dass es dann doch zu einer Einschränkung der Ventrikelfunktion kommt und dann der Verlauf schlechter ist, als wenn sie rechtzeitig behandelt wären.
Aber die Frage nach dem Sportverbot ist natürlich etwas, was sich aufdrängt, nicht? Wir haben bei der Enteritis, bei der Gastroenteritis gehört, dass das, was wir vielleicht vor 20 Jahren noch gedacht haben, die Schonkost ist das Beste, was wir empfehlen können. Jetzt haben wir gelernt, nein, fettig essen und das, was die Kinder wollen. Also klar, also es drängt sich natürlich auf, inwiefern es wirklich Sinn macht, sehr streng zu sein. Aber wenn ich dich richtig verstehe, vorläufig ist unser Wissensstand Sportverbot.
Genau. Mhm.
Weil du das auch angesprochen hast mit den gerade im jungen Alter unspezifischen Symptomen, würdest du dann sagen, dass wir gerade bei jetzt eher schlechteren Kindern auch im jungen Alter großzügiger Labor- und EKG-Kontrollen hinsichtlich jetzt kardialer Erkrankungen machen sollten, also Troponin, CKMP, NT-proBNP gleich mehr mit? In der Ambulanz.
Das ist dann wieder das Problem, je jünger das Kind, desto wissen wir eigentlich nicht, was die Troponinwerte aussagen, da ist auch die Frage, was ist normal, weil das Kind jünger ist. Das heißt, weiß ich nicht, inwiefern uns das wirklich weiterhilft. Ja. Ich meine, EKG-Veränderung, wenn ich eindeutige EKG-Veränderungen habe, ja, aber mit den Herzenzymen würde ich eher zurückhaltend sein.
Wie gehen Sie mit einem pubertierenden Burschen um, der zu Ihnen in die Ambulanz kommt und Symptome einer Panikattacke hat, eventuell sogar ein Kribbelparästhesien in Händen und Füßen, perioral, Tachykardie, eine Kollapsneigung hat. Was machen Sie für den diagnostisch?
Da würde ich auch ein Labor machen und ein EKG. Wenn das unauffällig ist, dann würde ich mich eher auf die Schiene der Panikattacke legen. Wenn ich da Auffälligkeiten habe, muss ich Richtung Myokarditis nachdenken. Weil sozusagen all diese psychologischen Sachen, da muss ich das Organische ausschließen. Wenn ich da sicher bin, da ist nichts, dann kann ich mich dem anderen widmen.
Eine Frage noch zur Poolabnahme. Machen Sie dann gleich alles oder fangen Sie mit dem Troponin an und schauen mal, was rauskommt? Oder kommt gleich
das CKMB? Das ist eine schwierige Frage, weil es hängt davon ab, welche Beschwerden hat der Patient.
In dem Fall?
Also in dem Fall würde ich Entzündungswerte, vielleicht ein Blutbild dazu und die Herzenzyme.
Ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil das kann auch im extramuralen Bereich in der Niederlassung durchaus vorkommen, nicht? Dass ein junger Patient, der unspezifische Beschwerden hat, und die Myokarditis ist wirklich, glaube ich, ist eine Message, auch eine Sache, an die man unbedingt denken muss.
Genau.
Und auch bei einem jungen Erwachsenen oder bei einem Jugendlichen dann Herzenzyme auch wirklich anschauen muss. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann vielen herzlichen Dank.